liebe Bibel-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mit einem waschechten Pastor, was mich mal richtig freut. Ein waschechter Gemeindepastor, Roland Krumm. Herzlich willkommen im Bibel-Podcast. Freut mich, dass du da bist, Roland.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, Roland, ich bringe das mal wieder zurück, diese Teaser-Frage. Was ist denn deine Lieblingsperson in der Bibel?
Ja, und ich antworte das, was viele auch antworten. Zum einen, es gibt viele interessante Persönlichkeiten und die meisten werden wahrscheinlich jetzt hier auch wieder David sagen. Ich wollte ihn eigentlich auch wählen, aber einer meiner Favorites ist der Josia. Der Josia, der wurde mit 8 Jahren König und als er 8 Jahre alt war, wurde er eingesetzt und hat dann wirklich, und da heißt es schon, dass er bereits da schon auf den Wegen vom Vater David unterwegs war. Und mit 26 wurde dann die Schriftrollen entdeckt und er hat so eine Erweckung durchgeführt, dem hat so das Herz gebrannt, dass er das ganze Reich auf den Kopf oder wieder auf die Füße gestellt hat. Und das gab so einen richtigen Durchbruch in der Beziehung zu Jesus, zum Herrn, ja, zu Gott.
Spannend, da könnten wir eigentlich auch mal eine eigene Folge machen über den Josia. Jetzt aber erstmal zu dir, Roland. Wer bist du denn und was machst du so in deinem Leben? Ich habe ja schon gesagt, du bist Pastor, aber das ist ja nicht das Einzige, was du in deinem Leben machst, denke ich.
Genau, tatsächlich bin ich Pastor, schon seit 25 Jahren hier in Stuttgart in der City Chapel. Außerdem darf ich auch im Vorstand sein von dem Ostergarten Stuttgart, ein richtig starkes Projekt, was wir hier in der Region haben, wo man Ostern neu erleben kann. Und dann darf ich auch noch im Vorstand sein von Gemeinsam für Stuttgart, auch bekannt unter Evangelischer Allianz.
Stark. Und was sind vielleicht noch Hobbys, die du außerhalb der theologischen Sachen hast? Oder ist alles bei dir auf Jesus und die Bibel gerichtet?
Ja, Hobbys, das ist tatsächlich, manchmal bleibt gar nicht so viel Luft dafür übrig. Was mache ich gerne? Ich mache gerne einfach mal zwischendurch mal Urlaub und mal in die Berge und mal ausspannen und so weiter und einfach mal Ruhe haben. Ich gehe auch echt gerne im Wald spazieren, aber viel Hobbys bleiben tatsächlich nicht übrig.
Super, du hast bereits erwähnt, du bist Pastor bei der City Chapel in Stuttgart und diese City Chapel in Stuttgart ist ja Teil von einer internationalen Gemeindebewegung, wenn ich das so sagen kann, von der Calvary Chapel Gemeinde. Und du hast mir begeistert schon im Vorgespräch erzählt, was für eine starke Erweckung eigentlich hinter dieser Gemeinde und dieser Bewegung steht. Kannst du uns da einfach mal reinnehmen in diese Geschichte?
Ja, es ist natürlich eine ganz lange Geschichte und eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich würde an der Stelle schon gerne einen kleinen Werbeblock einschieben. Es gibt seit circa 2 Monaten einen richtig guten Film, einen Movie, den kann man auch auf Prime oder überall auch bekommen. Der heißt die Jesus-Revolution, Jesus Revolution. Das ist die Geschichte dieser Jesus-Bewegung. Viele kennen es hier in Deutschland auch unter Jesus People. Und die hat Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ihren Anlauf genommen. Und ich konnte damals vor mittlerweile schon fast 35 Jahren mit einem Musiker in Verbindung kommen. Dem hat Gott die Vision gegeben, hier in Deutschland eine Gemeinde zu gründen. Und dort bin ich dann in Kontakt gekommen mit der Calvary Chapel in Siegen in Nordrhein-Westfalen. Habe dort mitgeholfen, die Gemeinde zu starten vor 30 Jahren und wie gesagt, sind dann vor 25 Jahren nach Stuttgart gekommen.
Was war der Grund, warum du nach Stuttgart gekommen bist und da eine Gemeinde gegründet hast?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt würde man natürlich am liebsten sagen, da hat Gott irgendwie einen Zettel vom Himmel fallen lassen. Aber tatsächlich hatte Gott uns schon immer das Anliegen gegeben der Gemeindegründung in städtischen Gebieten. Meine Frau ist Schweizerin. Mhm. Und so ganz einfach, sie hat es halt mehr in den Süden gezogen und das war hier so die goldene Mitte. Aber wir hatten tatsächlich auch eine Anfrage gehabt von Leuten, die haben gesagt, Mensch, könnte man hier nicht so eine Gemeinde gründen? Und das war tatsächlich vor 25 Jahren noch eine Zeit, wo es noch nicht so eine breite Gemeindelandschaft gab im freikirchlichen Raum, sage ich mal. Und unser Ziel war von Anfang an auch ähnlich wie bei der Jesus People Bewegung, Menschen zu gewinnen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben.
Genau, du hast ja bei dieser Jesus People Bewegung im Vorfeld auch ein bisschen so gesprochen von der größten Erweckung der Neuzeit. Kannst du uns da ein bisschen davon erzählen? Was ging da so ab? Was steckt hinter dieser Erweckung?
Also das war wirklich phänomenal. Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt oder wie gesagt hier auch gerne wieder den Bezug auf den Film, das ging durch die Presse. Man muss sich das mal vor Augen führen. Das Time Magazine damals, also das würde man sagen, das ist wie heute, wie hier der Spiegel oder der Stern, titelte auf der Titelseite The Jesus Revolution. Und hatte dann Bilder veröffentlicht, wo sich Tausende im Ozean haben taufen lassen. Pirate Grove, das ist so eine Gegend in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Und die kamen scharenweise zum Glauben. Also wirklich Tausende, die aus der Drogenszene kamen, die auf der Suche nach der Wahrheit waren und die sich für Jesus, ihr Leben Jesus gegeben hatten. Und diese Leute hatten dann wieder, sind nach Hause gegangen, nachdem sie sich bekehrt hatten und hatten in ihren Gemeinden, in ihren Gegenden, wo sie herkamen, Gemeinden gegründet. Man muss sich das natürlich auch so vorstellen, zur damaligen Zeit waren die Kirchen und die Gemeinden noch sehr traditionell, ja. Und wenn dann irgend so ein Hippie in der Kirche kam, der wurde wieder rauskomplimentiert. Allein schon, der war barfuß, der stank und so weiter und so fort. Und Chuck Smith war mit seiner Frau Kay, Gott hat ihnen da so ein Herz gegeben für diese Hippies, dass sie einfach hingegangen sind, haben ihnen von Jesus erzählt, die kamen zum Glauben und dann hat Chuck angefangen, die Bibel zu öffnen und hat ihnen Vers für Vers aus der Bibel vorgelesen. Und so entstand diese Erweckung und die ging eigentlich weit bis in die 80er Jahre hinein. Mittlerweile gibt es an die 2000 Calvary Chapels weltweit, die meisten natürlich in Amerika. Aber das war wirklich ein Riesendurchbruch und aus dieser Bewegung heraus kamen dann auch viele andere Bewegungen.
Ja, ich finde es hochspannend, weil ich habe öfters mal den Eindruck, dass wir heutzutage so als christliche Community oft, auch wenn wir so ein Herz immer predigen von Evangelisation, aber trotzdem irgendwie sehr geschlossen sind und unser Herz irgendwie nicht mehr auch für die Verlorenen so wirklich offen haben. Hast du so einen ähnlichen Eindruck davon? Deswegen finde ich das eigentlich ein richtig starkes Zeugnis, auch dieses Herz, auch für damals die Hippies, aber heutzutage vielleicht auch andere Gruppierungen, dass man einfach sein Herz dafür wieder aufmacht und weich werden lässt, für diese Leute auch.
Ja, das stimmt. Und tatsächlich, wir hatten vor kurzem eine Pastorenkonferenz und die Frage kam dann von einem der Pastoren. Er sagte, ja, das waren die Hippies damals. Diese Hippies in der Weise, diese Bewegung gibt es ja heute nicht mehr. Und dann hat er die Frage gestellt, was müsste denn passieren, wenn heute wieder eine neue Jesus Revolution starten würde? Welche Personengruppen könnten das sein? Wo sind die Menschen, die gerade von uns Christen vielleicht eher ausgestoßen sind oder die nicht erwünscht sind? Um sich das mal vorzustellen, dass vielleicht unter einer ganz neuen Personengruppe ein Aufbruch entsteht und etwas ganz Neues passieren könnte.
Ja, ich denke, es gibt sehr viel Grund da zum Nachdenken und ich denke, das ist eine richtig, richtig starke Sache und können wir viel uns auch von der Geschichte auch abschauen, denke ich, und heutzutage immer noch anwenden. Was ich auch spannend fand, du hast gesagt, auch die moderne Worship-Kultur hat sich so aus dieser Szene raus entwickelt. Was war das für eine Geschichte?
Ja, das wissen vielleicht auch viele gar nicht. Viele Christen denken oder viele Junge denken, oh, das war ja schon immer so gewesen. Ja. Aber man muss sich vorstellen, vor wie vielen Jahren? Vor 40 Jahren, vor 50 Jahren wurden in den meisten Kirchen und auch Freikirchen Choräle gesungen, ja, also die man aus den Kirchenliederbüchern kennt. Vielleicht auch mal ein paar modernere Lieder, dann natürlich die Chöre, die da standen. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, als die Hippies zum Glauben kamen, da gab es natürlich auch viele Musiker drunter. Ja. Da gab es E-Gitarristen und Schlagzeuger und die kamen dann und sagten dem Pastor Chuck, wir würden gern unsere Instrumente einsetzen für Jesus. Chuck konnte da nicht so viel mit anfangen und dann sagte er, ihr könnt ja mal ein Lied singen. Ja? Und dann sagte einer, die hatten eine Band gehabt, da hat sich die ganze Band bekehrt zu Jesus. Ja, dann kommt ihr mal am Sonntag. Und dann sagte dieser Bandleader, ja, nächster Sonntag ist schwierig, weil da sitzt noch unser Gitarrist im Knast wegen Drogenkonsum. Ja? Wir könnten erst eine Woche später. Und Und das war, es ist schon fast lustig, ja. Und der Chuck sagte dann, und ich finde die Gnade auch so gut, ja. Er sagte, okay, dann kommt eine Woche später. Also diese Leute hatten ja teilweise noch ihre Vergangenheit mit dabei. Und so entstand übrigens die erste christliche Band, die hieß Love Song. Und dann kamen immer mehr dazu. Wir kennen hier zum Beispiel noch Keith Green zum Beispiel oder ja. Darren Mansfield oder Chuck Sherrard, Red's Band. Und diese ganzen Bands, das waren alles Leute, die zum Glauben kamen. Und die haben einfach die Musik, die sie hatten, und einfach dann Bibeltexte drauf gemacht. Und so entstand erstmal diese Band, christliche Rockband-Kultur. Und dann natürlich auch diese Bands standen dann da und haben sie gesagt, jetzt wollen wir Gott anbeten. Und so entstand mehr und mehr diese moderne Worship-Kultur, sage ich mal. Sehr bekannt ist natürlich Vineyard. Vineyard kommt auch aus der Calvary Chapel heraus mit John Wimber. Das war dann so Mitte der 80er, 90er Jahre so die Hillsongs der damaligen Zeit.
Ja, hochinteressant. Jetzt habt ihr auch ein sehr, sehr spannendes Merkmal bei euch in der Calvary Chapel und das geht vor allem die Predigten an. Euer Merkmal ist, ihr predigt Vers für Vers durch die Bibel. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon mal begegnet ist da draußen, dass ihr Predigten erlebt habt, bestimmt schon mal gehört, dass jemand Vers für Vers durch die Bibel gegangen ist. Aber nochmal die Frage an dich, wie sieht es bei euch ganz praktisch aus, wenn ihr das macht?
Ist eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Es kommt auch ein bisschen, ich habe es vorhin auch gesagt, ein bisschen aus unseren Wurzeln heraus, weil dieser Chuck Smith sich gesagt hat, ich lese jetzt einfach mal vor und erkläre den Jungs da, den jungen Hippies, was da steht. Mehr war das nicht, ja. Nehemia 8, Vers 8 ist eigentlich die Referenzstelle, wo es heißt, sie lasen aus dem Wort Gottes vor und erklärten Schritt für Schritt oder Vers für Vers, was das Gesagte bedeutet. Und das Never Change a Running System heißt es, ja. Ich meine, das hat man von Anfang an gemacht und man hat einfach festgestellt, es gibt nichts Besseres, ja. Und so haben wir angefangen, das auch zu übernehmen. Also wir lehren Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch durch die Bibel. Und vielleicht kurz zum Inhaltlichen, man muss sich das so vorstellen, es gibt das sogenannte induktive Bibelstudium. Da kann man auch mal im Internet rumgoogeln, was das bedeutet. Also einfach so dieser Dreiklang. Erstens einen Text zu beobachten. Da gibt es einmal den Überblick, den man sich verschafft, die Hintergründe. Man schaut sich den Text genauer an. Man stellt sich Fragen dazu. Wer, was, wann, wo, warum. Man schaut sich an, wo es wiederkehrende Worte gibt, auffällige Worte. Dann geht man in die Auslegung, Kontext, Hintergrund, Worte. Also so einfach so Basic-Sachen und kommt dann nachher in die Anwendung. Und so versuchen wir das auch zu machen, und zwar so in der Weise, ich muss auch bekennen, ich bin kein Theologe. Ja, also ich habe zwar auch eine theologische Ausbildung, aber ich bin jetzt nicht der Profi-Theologe. Aber ich fand das so easy, so einfach. Und es ist so einfach, dass die Leute, die zur Gemeinde kommen, sagen, wow, die Bibel, ich kann das ja verstehen. Und das ist auch ein Stück weit unser Ziel, dass für die Leute die Bibel zu ihrem Lieblingsbuch wird, zum Liebesbrief. Dass sie sagen, wow, da steckt so viel drin. Ich brauche, weißt du, vielleicht das zum Abschluss. Ich bin kein Politiker, ich bin kein großer Redenhalter, ich bin auch kein Entertainer. Ja, das überlasse ich den Leuten, die das gut können. Das, was ich kann, ist, ich kann die Bibel lesen, ich kann darüber beten, ich kann versuchen, sie auszulegen und sie anzuwenden und sehe, wie das bei den Leuten halt auch Frucht bringt.
Hast du das schon immer so gemacht, seitdem du seit 25 Jahren predigst du Vers für Vers durch die Bibel?
Tatsächlich seit 25 Jahren schon, seitdem wir hier sind. Aber bevor ich die Calvary Chapel Bewegung kennengelernt habe, habe ich natürlich normale theologische Ausbildung gemacht. Und mir wurde immer gesagt, das Schwierigste für einen Pastor ist, sich zu überlegen, was um Himmels Willen predige ich nächsten Sonntag. Ja? Und dann kommen die ganzen Lieblingsthemen. Und ich fand das so interessant. Ich muss mir ja gar keine Gedanken mehr machen, was ich nächste Woche predige, weil ich das steht ja sowieso schon an. Und dann habe ich halt diese Pastorin kennengelernt aus dieser Bewegung, wie sie halt das Wort Gottes ausgelegt haben. Und das war richtig fun, das war richtig klasse. Und deswegen habe ich das von Anfang an so gemacht.
Ja, richtig cool. Gibt es vielleicht auch Nachteile, die du siehst in dieser Methode? Ich habe mir so gedacht, du hast jetzt ja schon erwähnt, ihr geht auch auf den Kontext ein, aber ist es vielleicht manchmal so, dass es schwer ist, auch so das große Bild im Blick zu halten, wenn man so Vers durch so einen Abschnitt geht, oder siehst du den Nachteil nicht?
Okay, ich muss dazu sagen, wir sind da nicht gesetzlich unterwegs, ja, ist ganz wichtig. Das hätte ich vielleicht eben noch dazu sagen müssen. Das heißt, wenn es irgendwo brennt und wir haben den Eindruck, oder ich sage jetzt mal, Gott zeigt uns, wir sollten was anders machen, machen wir was anderes. Wir haben zum Beispiel, seit dem 8. Oktober haben wir das Programm geändert. Ich habe einen Tag vorher, am 7. Oktober, saß ich zu Hause und habe das mitbekommen, was in Israel abgeht. Und ich habe dann gesagt, hey, ich kann nicht jetzt Business as usual machen, ich muss das Programm ändern. Und ich habe am 8. Oktober sofort auch über dieses Thema gepredigt. Israel, was haben die Juden für Bedeutung für uns? Haben dann direkt eine Serie gemacht, über einen Monat raus, weil wir gesagt haben, das ist jetzt dran. Verstehst du, es geht dabei, wir tun das, ja, wir lernen Vers für Vers, aber wir müssen das nicht. Wenn ich merke, es ist was anderes dran, ist was anderes dran, eine Serie. Dann kam zum Beispiel Advent, ja, und Weihnachten, da haben wir auch was Spezielles gemacht. Und jetzt haben wir im Januar sogar irgendwas gemacht zur neuen Vision, die wir haben. Und jetzt starten wir wieder mit dem Epheserbrief.
Mega. Kannst du da vielleicht auch, gerade wenn es um das Thema Israel geht, das ist ja oftmals ein bisschen schwieriges Thema in Gemeinden, aber als Gemeindepastor vielleicht auch so ein paar Tipps geben, gerade für Leute, die vielleicht auch Verantwortung in der Gemeinde haben, wie man das Thema vielleicht auf natürliche Weise in die Gemeinde irgendwie auch integrieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wenn man die Bibel richtig liest und studiert, kommt man unweigerlich mit dem Thema Israel in Verbindung. Wir müssen die Brille nur abziehen. Ja, ich hab das mal gesagt neulich in einer Predigt. Wir haben oft ein Herz für die Juden in der Bibel. Und dann reden wir von den Juden, von Abraham, Isaak und Jakob und David, wie das alles so coole Leute waren. Von Jesus und den Jüngern. Dann haben wir ein Herz für die toten Juden, also die, ja, was alles im Holocaust passiert ist und das war so schlimm. Und dann haben wir oft aber nicht das Herz für die Juden in der heutigen Zeit. Und warum? Weil die Theologie uns irgendwo gab es dann Abbruch. Ich glaube, das steckt ganz, ganz tief in unseren Köpfen, unseren Herzen, in unserer Theologie drin, dass wir ja die wahren, das auserwählte Volk sind, wir als Christen, ja. Und dann blendet man das aus. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir da wieder einen richtigen Blick drauf haben, dass das halt eben auch die Juden nach wie vor Gottes Volk sind. Das lesen wir in Römer 9 bis 11. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann bekommen wir eine gesunde Balance, dass wir das immer wieder auch einbauen in unsere Predigten, in unsere Gottesdienste. Aber dass da jetzt nicht irgendwie auf eine andere Seite kippen, sondern das als ganz normal ansehen, ja, so wie Paulus das angesehen hat. Er spricht in erster Linie, in Römer heißt es immer zuerst zu den Juden, dann zu den Heiden. Und ich glaube, wenn wir diese Balance haben und diese Balance verstehen, dann kommt da so was Gesundes rein. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns auch als Ausleger.
Ja, finde ich sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Teil. Danke erstmal für deine Antworten bis hierhin. Wir erleben es jetzt live mal mit, wie du wirklich Vers für Vers durch die Bibel gehst. Genauer wollen wir uns mal um den Epheserbrief heute kümmern, Kapitel 1, 3 bis 14. Wenn ihr wollt und gerade zu Hause seid und eure Bibel aufschlagen wollt, könnt ihr das gern tun und mit uns da dabei sein. Vielleicht kurz bevor wir das einmal vorlesen. Roland, warum hast du dir vielleicht diesen Abschnitt ausgesucht? Was findest du da so stark dran oder so interessant dran?
Also ich sag mal, ich habe mir einfach gesagt, das Interview, das steht jetzt an und ich habe mal geschaut, was habe ich denn letzten Sonntag gemacht? Und ich dachte, hey, das ist so passend und das passt so gut auch zu diesem Gedanken, warum Vers für Vers, weil das von der Systematik halt so gut ist. Und weil dieser Abschnitt einfach die Bombe ist. Das ist der längste Satz, der jemals in der Antike geschrieben wurde. Also das ist ein Satz, ja, diese Verse 3 bis 14. Und Paulus, der ist so begeistert und wir würden heute sagen, der macht keinen Punkt und der macht kein Komma, der haut das da raus und das ist mega.
Gut, cool. Ich würde sagen, ich lese einmal den gesamten Abschnitt vor und dann übernimmst du und wir gehen mal Vers für Vers da durch. Ich lese jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung vor. Lobpreis Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben und nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das ist so ewig lang, dieser Satz, das ist, was du schon angesprochen hast, ist echt witzig. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. So, jetzt haben wir es. auf Deutsch nicht ganz ein Satz, aber merkt trotzdem, dass es immer noch sehr lange Sätze sind. Finde ich echt spannend, dass das im Griechischen wirklich ein Satz ist. Krass. Roland, dann würde ich sagen, ich übergebe mal ein bisschen an dich und du kannst uns mal Vers zu Vers hier durchführen. Was kann man denn hier rausziehen aus dieser Passage?
Okay, liebe Podcast-Hörer, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Das ist ja oft der Punkt, dass man so einen paulinischen Satz liest und schaltet dann irgendwann mittendrin ab, weil da sind so viele Worte drin. Und tatsächlich ist da so ein Reichtum drin. Man könnte ein ganzes Jahr darüber sprechen. Aber ich will jetzt wirklich nur mal so überfliegen, Vers für Vers, und damit auch zeigen, wie oft so eine Systematik in so einem Abschnitt drinsteckt. Und man schneidet den in kleine Einzelteile und dann merkst du plötzlich, wow, das ist ja gar nicht so schwer zu verstehen. Und ich gehe einfach mal so schnell durch und wenn da irgendwie eine Rückfrage ist, kannst du mich ja dann auch fragen oder ja.
Genau.
Genau. Das beginnt, gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Es ist ein Hammersatz, einfach diese Aussage, ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Jetzt könnte man schon wieder schon am Anfang Bezug nehmen, hier heißt es ja in den himmlischen Regionen, warum schreibt denn Paulus das? Und wenn man dann mal ein bisschen forscht, stellt man fest, die himmlischen Regionen waren der Sitz der Götter gewesen. Ja, da war ja die Artemis, das war ja die, die über allen Dingen war. Und die hat ihre Power geholt aus den himmlischen Regionen. Und Paulus kommt hier und sagt, hey, ich will euch sagen, wo wirklich der Segen herkommt. Aus den himmlischen Regionen und dass es von Gott kommt. Wir haben nämlich hier in diesem Text eigentlich einen Dreiteiler drin. Wir haben hier einmal das Werk Gottes des Vaters, das Werk Gottes des Sohnes und das Werk Gottes des Heiligen Geistes. Da teilen wir den Text schon auf in drei Passagen, in drei Teilen. Und dann nochmal eine Unterteilung, denn er beginnt ja hier, dass er uns gesegnet hat mit geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und natürlich stellen wir uns die Frage, was sind denn die Segnungen? Und das schlüsselt sich jetzt auch auf in diesem paulinischen langen Satz. Und Paulus ist so begeistert. Und jetzt muss man sich mal überlegen, eigentlich ist das eine Loser-Geschichte. Paulus sitzt im Knast. Er hat eine riesen Mega-Vision gehabt und er sitzt im Knast, ja, und hat eigentlich keine Perspektive mehr. Und schreibt den Brief an die Gemeinde in Ephesus und die Epheser, die Christen, die waren enteignet, entrechtet, weil die diese Artemis ja abgelehnt hatten. Und Man muss sich nur vorstellen, im Tempel, da war die Bank, da war alles, da ging alles ab. Und wenn du den Artemis-Kult abgelehnt hast, dann hast du alles gegen dich, auch Artemis gegen dich. Ja? Die ist ja oft auch bekannt in der Geschichte, wird sie dargestellt als Jägerin mit den Pfeilen im Köcher. Und wenn du die Gegend die hattest, also dann warst du verflucht praktisch in den Augen dieser Gottheit. Deswegen schreibt Paulus übrigens in Epheser 6 auch, greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Ja? Und er spielt ganz genau auf diesen Artemis-Kult an. Und jetzt kommt Paulus und schlüsselt diesen ganzen Segen auf. Und da einfach nur mal in Überschriften zu zeigen, er sagt dann zum Beispiel, diese Segnung, die ist nämlich nicht materieller Art, ja, sondern geistliche Segnung, ist viel mehr. In Vers 4 sagt er, wie er uns in ihm auserwählt hat. Wer ist er? Gott, der Vater. Vor Grundlegung der Welt auserwählt ist schon ein mega Thema, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Für die Juden war das klar. Die Juden wussten, sie sind auserwählt. Ja? Gott hat sie, 1. Mose 12, da hat er Abraham genommen, auserwählt. Die Juden sind auch bis heute auserwählt, Klammer zu. Ja? Und da, wofür? Damit wir als Menschen heilig und tadellos sind für ihn. Und man kann das jetzt sagen, okay, was heißt denn das vor Grundlegung der Welt? Können wir das verstehen? Nein, das werden wir nie verstehen. Aber einfach annehmen, ja. Paulus sagt ihnen das, hey, ihr müsst es nicht verstehen, aber hey, ihr seid vor Grundlegung der Welt auserwählt. Also Segen Nummer 1, du bist auserwählt, ja. Segen Nummer 2 im Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also, was heißt Sohnschaft? Sohn und Tochter zu sein. Für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, die Epheser, die waren nicht frei, sie waren versklavt in ihrem Götzenkult. Die kannten Sklaverei. Ja? Und jetzt kommt Paulus und sagt, hey, ihr seid nicht nur auserwählt, ihr seid auch adoptiert. Das Wort adoptiert kannte man damals, völlig klar, es wurden Menschen adoptiert. Und sie bekamen einen Siegelring oder was auch alles. Das kennt man, wer Ben-Hur kennt, der weiß das, ja, dass plötzlich dieser Ben-Hur diese Adoption hatte und kam mit diesem neuen Recht zurück und so weiter. Und das ist mega stark. Aber das Starke ist, die Adoption geht so weit, dass er uns zu Söhnen und Töchtern macht. Das heißt, wir bekommen auch seine DNA. Also das geht ja in einer normalen Adoption gar nicht. Ja, das wird später noch erklärt. Jetzt könnte man sich fragen, okay, wie komme ich denn zu der Ehre, dass ich adoptiert werde? Das ist ja auch wieder diese Frage nach der Erwählung. Ja? Und ich sage dann immer, sobald ich das möchte, sobald ich sage, wow, das möchte ich auch haben, ja, dann weiß ich, ich gehöre dazu, ich bin mit auserwählt. Also Gott möchte mich adoptieren. Wozu? Heißt es hier zum Wohlgefallen seines Willens. Also nichts zu was Bösen. Ja? Die Götter, Artemis und so weiter, die hatten immer eine finstere Seite. Gott nicht. Er ist voller Liebe, er ist voller Gnade und er möchte, dass wir erlöst sind. Und drittens, dritter Segen, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und jetzt ist nämlich interessant, jetzt kannst du natürlich auch als Nicht-Theologe, heutzutage kann man das gut in irgendwelchen digitalen Programmen machen, Moment, da steht, er hat uns begnadigt in dem Geliebten, dann schaut man im Griechischen nach, da heißt es, er hat uns bevorzugt. Oder geehrt, akzeptiert, charito steht da. Dieses Wort steht nur zweimal im ganzen Neuen Testament. Ja? Einmal hier und einmal, als er zu Maria sagte, du Begnadigte, du Bevorzugte. Jeder sagt sich, wow, Maria, das ist, also du kannst nicht mehr bevorzugt sein, als den Messias im Bauch zu tragen und ihn zur Welt zu bringen. Und dieses gleiche Wort benutzt jetzt Paulus hier und sagt, liebe Epheser, auch wenn ihr abgelehnt seid von Artemis, von eurer Gesellschaft, wenn ihr außen vor seid, ihr seid bevorzugt in Gottes Augen. Ja? Also es sind schon mal drei Punkte, erwählt, adoptiert, bevorzugt. Wie passiert das Ganze? Und dann kommen wir auf den zweiten Punkt hier, zweiten Hauptpunkt, das Werk Gottes des Sohnes. Vers 7. In ihm, jetzt kommt Jesus, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er ins Überströmen widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Also Segen Nummer 4, du bist erlöst. Und erlöst ist auch wieder ein Wort, da kann man auch googeln, da braucht man kein Griechisch für zu kennen. Dieses Wort erlöst wurde immer dann benutzt, wenn ein Sklave freigekauft wurde. Mit viel Geld. Und der Sklave war frei. Aber hier sagt Paulus, ihr seid wirklich erlöst. Nicht einfach freigekauft, sondern durch sein Blut. Ja, wir wissen das, Blut Jesu. Er hat sein Leben für uns hingegeben, er ging für uns ans Kreuz. Und darum gibt es gibt nur ein Zahlungsmittel, um Menschen zu erlösen. Es gibt nichts anderes. Keine Religion, auch nicht die christliche Religion und sonst keine Religion, kann Menschen erlösen, nur das Blut Jesu. Deswegen heißt es im Apostelgeschichte 4, Vers 12, es gibt nur Erlösung in Jesus. Also das ist schon krass. Ja. Und ja, da heißt es noch in aller Weisheit und Einsicht. Ich meine, das ist absolute Weisheit von Gott, dass er das uns zugesteht. Ja. Und dann heißt es im Vers 9 weiter, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Ich mache es kurz, sonst dauert das Ganze zu lang. Da könnte man auch wieder sagen, hey, das war ein Frontalangriff auf die Artemis, weil das war nämlich die, die über allem stand. Aber hier heißt es im Vers 10 weiter, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus. Sowohl was im Himmel als auch auf der Erde ist. Und das bedeutet sowohl schöpfungstechnisch, komplett Schöpfung, aber auch individuell mein persönliches Leben. Gott hat die Fülle der Zeiten. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Er hat eine Bestimmung für diese Erde und er hat eine Bestimmung natürlich auch für sein Volk, die Juden. Und er hat eine Bestimmung für mein eigenes Leben. Ja. Gut, und dann der letzte Teil. Da gibt es dann nochmal im Vers 11, da kommt nämlich das Werk Gottes des Geistes. Im Vers 11 heißt es, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, wieder Vorherbestimmung, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willen. Er hat also alles vorherbestimmt. Vorherbestimmt heißt nicht Automatismus, sondern vorherbestimmt heißt, er kommt zu uns, er nimmt in uns Wohnung, ja, wir werden adoptiert, wir gehören zu ihm, er kommt in unser Leben, er löst uns und dann bekommen wir den Heiligen Geist, sozusagen die Energiequelle. Hier heißt es, ein Erbteil erlangt, ja, das kommt in unser Leben hinein und dieser Heilige Geist, der wirkt jetzt was uns. Eine Energiequelle ist ja dafür da, dass sie irgendwas bewirkt. Und jetzt sehen wir, wenn wir im Vers 12 schauen, das erste Mal, Vers 3 bis 11 ist nur alles, oh, ich bin gesegnet, ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin adoptiert, alles wunderbar, ich muss gar nichts tun. Und wenn das alles greift, dann kommt Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und wer den Epheserbrief ein bisschen kennt, weiß, dass die Kapitel 1 bis 3 nur ist, was haben wir in Jesus? Was ist unsere Identität? Identität, ein Megathema heute. Und ab Vers 4 geht es dann darum, heilig zu leben, guter Ehemann zu sein, gute Ehefrau, guter Arbeitnehmer und dieses und jenes und Heiligung. Aber wenn wir das richtig leben und verstehen, ich sage immer, go with the flow, das passiert automatisch. Das ist automatisch eine Frucht. Das kommt aus der Segnung heraus, weil wir das bereits alles in Christus haben. Und Vers 13, und das ist die letzte Segnung, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, in ihm seid ihr gläubig geworden, in ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also das heißt, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir sind versiegelt, wir tragen seinen Stempel. Oder wir haben sein Brand, seine Marke auf uns. Und das ist eine Marke, es gibt keine bessere. Ich sage immer, es gibt ja heutzutage viele Marken, die bieten lebenslange Garantie an. Ja, Tupperware oder Eastpak oder keine Ahnung. Und es gibt richtig Edelmarken wie Apple und so weiter. Aber wir bekommen eine Versiegelung, das ist das Markenzeichen Gottes. Und dieses trägt uns durch, heißt es hier, wir werden versiegelt durch den Heiligen Geist, das bringt uns bis an das Ende des Lebens und bis in die Ewigkeit rein. Also das ist das Megasiegel, lebenslange Garantie. Und Gott sagt, hey, ich drücke mein Siegel euch auf und ich werde euch nie mehr aus der Hand reißen. Ich werde euch ans Ziel bringen, ich werde euch ins ewige Leben bringen. So viel mal. Also hier mal ein kleiner Marathon durch diesen langen Vers, damit wir das mal sehen können.
Wow, Roland, ich fand das richtig spannend, wie du das dann auch geschafft hast, so einen langen, irgendwie auch komplizierten Satz runterzubrechen und dem auch Struktur zu geben und irgendwie auch so einen Kontext zu geben. Das fand ich richtig, richtig lehrreich, richtig spannend. Danke dir dafür. Genau. Roland, gibt es noch was du am Ende unseren Hörern mitgeben willst? Vielleicht was auf deinem Herz brennt?
Also mein Untertitel auf meinem Instagram-Account lautet »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« von Augustinus. Und das ist etwas, was ich jedem gerne mitgeben möchte. Das ist mir erhalten geblieben. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber ich darf sagen, ich habe mir die Leidenschaft erhalten, die Leidenschaft für Jesus. Und es ist so wichtig, hey, setz alles daran. Und das passt einfach auch gut mit dem Text eben überein, ja, dass du Gott, dass du Jesus besser kennenlernst, ihm wirklich Raum gibst, ihm Platz machst in deinem Leben. Und du wirst sehen, wie dieses Leben in dir so diese Quelle schafft, die übersprudelt. Und das erhält dir wirklich auch eine Lebensqualität. Und vielleicht nochmal abschließend zu sagen, dieses Siegel, von dem ich vorhin gesprochen habe, das bringt dich ans Ziel und du wirst nicht schlapp machen. Und das wünsche ich jedem einzelnen Hörer.
Mega. Vielen, vielen Dank dir, Roland, dass du heute bei uns warst im Bibelpodcast. Und auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass diese Folge euch nochmal anstiftet, dass es vielleicht eine neue Leidenschaft bei euch auch entfacht für Gottes Wort und ja, dass es euch vor Augen führt, wie reich das Gottes Wort ist. Und damit tschüss und bis bald. Macht's gut, eine gute Zeit euch. Ciao.